Jen Allon. Mein Großvater war vor dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina eingewandert, weil er Zionist war. Er war das einzige Mitglied seiner Familie, das den Gaskammern in Polen entkommen konnte. Und so wuchs ich in dem Glauben auf, dass der Zionismus meine Familie buchstäblich gerettet hat. Das war kein theoretisches Konzept. Ich glaubte, dass unser jüdischer Staat von Feinden umgeben war, die uns vernichten wollten, und dass Männer wie mein Vater, der im Krieg 1967 kämpfte, da waren, um uns zu schützen. Als mein Vater jedoch 1973 aus dem Yom Kippur-Krieg zurückkam, war er psychisch schwer geschädigt. Und von klein auf wurde ich mit seinem Trauma konfrontiert. Ich trat in die Armee ein, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Aber stattdessen geriet ich in denselben Kreislauf. Ich wurde 1987 zu Beginn der ersten Intifada eingezogen. Ich nenne mich selbst einen Fachmann für Besatzung, weil ich überall hingeschickt wurde und alles gemacht habe. Das Schwierigste waren die Verhaftungen. Eines Nachts mussten wir einen Agenten der Sicherheitskräfte treffen, um einen gesuchten Terroristen zu finden. Meine Männer umstellten ein Haus, und als wir mit unseren Taschenlampen eintraten, sahen wir, dass die Leute auf Matratzen schliefen, die auf dem Boden verteilt waren. Dann nippte der Agent jemanden auf und schleppte ihn zum Jeep. Es war ein 10-jähriges Kind. Wie kann das der gesuchte Terrorist sein, fragte ich mich. Dann kam 2001 die zweite Intifada, bei der die Palästinenser Waffen und nicht nur Steine benutzten. Ich wusste, dass ich als Reservist nun mit Panzern und nicht mehr mit Schlagstöcken eingesetzt werden würde. Die Strategie bestand darin, alles zu belagern und zu blockieren. Die palästinensischen Dörfer wurden wie Gefängnisse mit nur einem Ausgang. Einmal, als ich an einer Straßensperre stationiert war, wurde ich gebeten, ein Taxi voller kranker palästinensischer Kinder, die keinen Passierschein hatten, zum Krankenhaus in Bethlehem dort zu lassen. Zur gleichen Zeit erhielt ich einen Anruf von meiner Frau, die mir mitteilte, dass sie Probleme hatte, unsere dreijährige Tochter vom Kindergarten abzuholen. Ich stand also an der Absperrung und sprach mit meiner Frau, während kranke palästinensische Kinder im Auto warteten. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Einerseits war ich ein liebevoller, treusorgender Vater, andererseits war ich gegenüber diesen Menschen so gefühllos. Waren diese Kinder nichts anderes als potenzielle Terroristen? Meine Kinder waren menschliche Wesen. Und doch hatten wir die palästinensischen Kinder völlig entmenschlicht. Ich begann zu begreifen, dass man sich selbst entmenschlicht, wenn man den anderen entmenschlicht. In dieser Nacht erhielten wir den Befehl, ein palästinensisches Haus abzureißen. Ich nahm an, dass es einem Terroristen gehören musste. Aber später erfuhr ich, dass wir es abrissen, weil der Besitzer einen illegalen Balkon gebaut hatte. Aus einem zivilrechtlichen Einsatz wurde eine Militäroperation. Wir kamen mit zwei Trupps, einem Bulldozer und drei Panzern. Wenig überraschend, dass die Operation in einen heftigen Kampf ausartete. Von da an war mir klar, dass dies das letzte Mal war, dass ich so etwas tun könnte. Als ich hörte, dass Offiziere und Soldaten der Reserve den Dienst in den besetzten Gebieten verweigern, unterschrieb ich ihre Petition. Im Laufe von 2 Jahren wurden wir sehr aktiv und versuchten, die israelische Gesellschaft davon zu überzeugen, dass die Besatzung falsch ist. Wir wollten zivilen Ungehorsam in Gang setzen. Als ich beschloss, meinen Namen als Verweigerer zu veröffentlichen, warnte ich zuerst meine Eltern, weil ich wusste, dass es ein großer Skandal werden würde. Die Reaktion meiner Mutter war: Ist das nicht gefährlich? Dabei war ich in der Armee ständigen Angriffen ausgesetzt gewesen und hatte mich in weitaus größerer Gefahr befunden. In der israelischen Gesellschaft ist der Gedanke weit verbreitet, dass palästinensische Mütter sich weniger um ihre Kinder kümmern. Und der Beweis dafür ist, dass palästinensische Mütter ihre Kinder zu Selbstmordattentaten schicken. Und doch sind israelische Mütter bereit, ihre Kinder auf genau die gleiche Weise zu opfern, indem sie ihre Kinder in die Armee schicken. Die Denkweise ist die gleiche. Eines Tages erzählte ich in Ramallah meine Geschichte den Palästinensern und ein Zuhörer fragte mich direkt: Bitten Sie uns, ihnen zu vergeben? Ich antwortete: Nein, ich vergebe mir nicht und ich bitte auch nicht um Vergebung. Für mich geht es beim Erzählen meiner Geschichte nicht darum, um Vergebung zu bitten, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen. Es geht nicht nur um Worte und Gefühle, es geht um Taten. Ich werde erst dann in der Lage sein, mir zu vergeben, wenn ich mich mit Palästinensern in einem gewaltfreien Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung verbinde. Die Israelis müssen die Verantwortung für die Nakba von 1948, also die gewaltsame Vertreibung, übernehmen, so wie die Palästinenser die Verantwortung für die irre Strategie der Selbstmordattentate übernehmen müssen.
Meine Großeltern und Eltern über den Krieg von 1948 gehört und darüber, was sie erlebten, als sie von Beersheba nach Jericho flohen. Wie viele Menschen vor ihren Augen getötet wurden, an wie vielen Leichen sie vorbeikamen. Ich hörte auch die Geschichte meiner Eltern über den Krieg von 1967, als Israel die anderen Gebiete Palästinas besetzte. Meine Eltern flohen nach Jordanien. Es war eine schwierige Reise. Als sie den Jordan überquerten, mussten sie alle ansehen, wie Menschen vor ihren Augen getötet wurden. All diese Geschichten machten mich wütend auf die Juden und ermutigten mich, über Rache nachzudenken. Als ich jung war, beschloss ich, ein starker Kämpfer zu sein, Rache zu üben und gegen die Besatzung zu protestieren. Ich war 10 Jahre alt, als Israel 1982 den Libanon angriff. Ich sammelte Reifen und stellte sie auf die Straße, um Jugendlichen zu helfen, Feuer zu machen, um gegen den Krieg im Libanon zu demonstrieren. Als ich 10 Jahre alt war, waren meine Werkzeuge Steine und Autoreifen. Ich dachte über Rache, Proteste und Gewalt nach. Ich wollte ein Soldat oder Kämpfer sein. Ich hatte nicht den Luxus, mit Freunden am Strand, in der Wüste oder im Wald zu spielen. Im Alter von 15 Jahren beschloss ich, die Besatzung zu bekämpfen. Ich schloss mich der örtlichen Hamas-Bewegung an. Ich warf Steine und Bastelfahnen. Zu dieser Zeit war die palästinensische Flagge illegal. Wenn die Armee jemanden mit der palästinensischen Flagge erwischte, bedeutete das 3 bis 6 Monate Gefängnis ohne Gerichtsverhandlung. 1992 wurde als politischer Gefangener zu 7 Monaten im israelischen Armeegefängnis verurteilt. Im Gefängnis hatte ich die Gelegenheit, Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen von der Zukunft, von den Ereignissen und von Politik zu treffen. Während ich im Gefängnis war, begann auch Oslo. Meine Eltern kamen zu mir. Ich fragte sie, was da draußen passiert. Sie erzählten mir von einem Friedensabkommen mit der israelischen Regierung, das die Schaffung 2 Staaten vorsah. Die palästinensische Flagge wurde legal. Die Menschen in Jericho waren sehr glücklich. Sie schüttelten den Soldaten die Hand und tauschten Blumen aus. Am Tag zuvor waren wir noch Feinde. Wir haben uns gegenseitig mit Steinen beworfen und mit Kugeln beschossen. Am Tag danach wurden wir Freunde. Wir tauschten Blumen aus, reichten uns die Hand. Ich verdrängte diese Gedanken irgendwo in meinem Kopf und setzte mein Leben fort. Nach dem Gefängnis gründete ich eine Jugendgruppe, um meiner Stadt und meiner Gesellschaft zu helfen. Es gab eine neue Chance für den Frieden. Wir belegten Kurse in Führung, Kommunikation und Erster Hilfe. Wir begannen als Freiwillige in Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen zu arbeiten. Ich nahm an einem Erste-Hilfe-Kurs teil und wurde freiwilliger Sanitäter im Rettungsdienst des palästinensischen Roten Halbmonds. Während der Zusammenstöße in Ost-Jerusalem 1996 leistete ich vielen verwundeten Palästinensern medizinische Hilfe. Einmal rannte ich einem bewusstlosen Mann zu Hilfe und entdeckte zu meiner Überraschung meinen engen Freund Firas aus Jericho. Ich hob ihn in meine Arme, rannte zum Krankenwagen, wurde aber von einem israelischen Soldaten in den Rücken geschossen und brach zusammen. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde ich immer wieder ohnmächtig. In einem schrecklichen, lichten Moment hörte ich, wie der Arzt dem Sanitäter befahl, die Wiederbelebungsversuche für den 2. Palästinenser im Krankenwagen, meinen Freund Firas, einzustellen. Ich lebte mein Leben weiter, bis mich meine Freundin 2004 bat, an einem Workshop mit Israelis teilzunehmen. Ich war schockiert. Ich begann sie anzuschreien. Wie kannst du mir zumuten, meinen Feind zu treffen? Dass ich die Leute treffe, die mein Volk getötet haben, die mir mein Land genommen haben, die mich zu einem Flüchtling gemacht haben, die mich ins Gefängnis geworfen und meine Heimatstadt besetzt haben. Wie kann ich diese bösen Menschen treffen? Ich beschloss, hinzugehen, aber nicht mit ihnen zu sprechen. Ich wollte nur ein Wochenende lang beten. Am ersten Tag habe ich mit jemandem gesprochen. Am zweiten Tag fing ich an, mit Leuten zu reden. Am dritten Tag redete ich mit den Leuten, trank zusammen, rauchte zusammen. Am vierten Tag begann ich die Leute, die neben mir saßen, ernsthaft zu fragen, seid ihr wirklich Juden? Seid ihr Israelis? Die einzigen Juden, die ich zuvor getroffen hatte, waren beim Militär, keine Zivilisten. Ich hatte nie die Gelegenheit, mit ihnen über die Zukunft zu sprechen, über unsere Rechte. Aber in dem Seminar hatte ich die Möglichkeit, über Menschenrechte, palästinensische Rechte und 2 Staaten zu sprechen. Nach dem Seminar wollte ich mehr über die andere Seite erfahren, Beziehungen aufbauen und sie verstehen. 2006 hatte ich die Gelegenheit, die Combatants for Peace in Jericho kennenzulernen, bin aber nicht beigetreten. Ich dachte, ich hätte nicht genug Wissen oder Informationen über die andere Seite. Ich musste diese Dinge selbst herausfinden, auf meine eigene Weise. Ich besuchte deshalb weiterhin Workshops. Ich traf Menschen aus aller Welt. Ich traf Israelis. Ich besuchte ein Seminar in Deutschland mit Israelis, Palästinensern und Deutschen. 2013 erhielt ich eine Einladung von Combatants for Peace, eine Rede zum Volkstrauertag zu halten. Danach wurde ich Mitglied und setzte meine Proteste zur Beendigung der Besatzung und des Konflikts zwischen Arabern und Juden fort. Wir müssen Vertrauen aufbauen.
Hassan. Ich erinnere mich, dass ich als Teenager während der zweiten Intifada reisen und unabhängig sein wollte, aber Angst hatte, mit dem Bus zu fahren. Vielleicht kommt jemand und sprengt sich in die Luft oder legt eine Bombe in den Bus. Das war die Realität, in der wir lebten. Als ich noch sehr klein war, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt, kannte ich ein paar Palästinenser. Sie waren bei meinem Vater eingestellt. Aber als ich älter wurde, trennte sich mein Leben immer mehr von ihnen. Ich hatte die andere Seite nie gesehen oder gehört. Und ich hatte keine Ahnung, was hinter der Mauer vor sich ging. Als ich 13 Jahre alt war, beschloss ich, Arabisch zu lernen. Ich wollte die Sprache des Feindes lernen, um etwas Wichtiges für mein Land tun zu können. Mit 18 Jahren ging ich zur Armee, nicht weil ich das wollte, sondern weil das Gesetz es vorschrieb. Ich wurde dort Sekretärin. Ich habe jeden Tag in diesen 2 Jahren gehasst. Ich habe nie an einem Kontrollpunkt gearbeitet oder einen Palästinenser getroffen, während ich in Uniform war. Ich habe während der gesamten 2 Jahre meines Dienstes einen Schreibtischjob gemacht. Ich erinnere mich noch an den traumatischsten Tag meines Dienstes. Es war während unserer Ausbildung. Jeder von uns erhielt eine M16. Und uns wurde gesagt, dass wir die Waffe immer bei uns tragen müssten. Wenn wir sie verlieren würden, kämen wir für 7 Jahre ins Gefängnis. Ich schlief also mit der Waffe unter meinem Kopfkissen. Eines Tages wurde uns gesagt, dass wir lernen würden, wie man schießt. Ich blieb ganz hinten und war die Letzte in der Reihe. Als ich an der Reihe war, sagte ich zu meiner befehlshabenden Offizierin, ich will nicht schießen lernen. Das ist nichts für mich. Ich will diese Waffe nicht benutzen. Sie zwang mich, die Waffe abzuschießen. Ich schluchzte während der ganzen Übung, aber ich hatte keine andere Wahl. Als ich aus der Armee entlassen wurde, ging ich zum Studium an die Universität. In meinem ersten Jahr entschied ich mich für Nahoststudien und Arabisch. Ich wählte diese Fächer, weil ich meinen Feind besser kennenlernen wollte. Das blieb der einzige Grund, mich mit dem Islam zu beschäftigen oder Arabisch zu lernen. Einer der ersten Kurse, die ich an der Universität belegte, handelte von der palästinensischen Geschichte. Ich war erstaunt zu hören, wie anders die Dinge auf der anderen Seite der Barrikade aussehen. 1948, 1967, der Konflikt. Keine dieser Geschichten ähnelte den Geschichten, mit denen ich aufgewachsen war. Zur gleichen Zeit arbeitete ich in einem Hotel, um über die Runden zu kommen. Zum ersten Mal begegnete ich Palästinensern auf Augenhöhe. Dieser Hoteljob war meine erste persönliche Begegnung mit palästinensischen Jungs. Die ersten Wochen waren außerordentlich schwierig. Ich wollte nicht mit ihnen reden und sie wollten nicht mit mir reden. Aber nach einer Weile war das Eis gebrochen. Wir arbeiteten zusammen, also waren wir gezwungen, irgendwie zu kommunizieren. Es waren die Tage der Attentate mit Baggern in Jerusalem. Und aus der Wut und aus dem Schmerz entstanden wirklich echte und spannende Gespräche. Wir sprachen über Politik. Sie gaben mir und meiner Regierung die Schuld. Sie sagten, dass wir sie besetzt hätten, dass wir ihr Land gestohlen hätten, dass wir ihr Volk getötet hätten. Und ich habe ihnen das Gleiche gesagt. Ich fragte sie, warum sie uns töten und ins Meer werfen wollten. Langsam begann ich die Situation besser zu verstehen und die Geschichte zu begreifen. Ich erkannte, dass wir unterschiedliche Erzählungen über die Vergangenheit haben und dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Das war der erste Schritt zu meiner Veränderung. Die Herablassung und die Arroganz, mit der ich gekommen war, begann zu verschwinden. Und an ihrer Stelle wuchs die Freundschaft. Bis heute haben wir eine enge und besondere Verbindung. Von da an gab es nur noch einen Weg nach vorne. Ich begann, mich für die politische Situation zu interessieren. Ich beschloss, meinen Magister in Konfliktlösung und Schaffung von Frieden zu machen. Ich nahm an Touren in den besetzten Gebieten teil, die von verschiedenen Friedensgruppen durchgeführt wurden. Bei dieser Gelegenheit traf ich zum ersten Mal auf Combatants for Peace. Ich spürte sofort, dass dies der richtige Ort für mich war, ein Ort, an dem Israelis nicht über Palästinenser sprechen, sondern mit Palästinensern. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Menschen zunächst einmal begegnen müssen. Wir alle sind hinter Mauern gefangen. Mauern, die unsere Länder trennen und Mauern, die unsere Köpfe trennen. Wir sehen einander nicht und wir kennen einander nicht. Zu viele Menschen sind in Stereotypen und negativen Vorstellungen gefangen und viel zu wenige Israelis wissen, was tatsächlich hinter der Mauer geschieht. Für mich war der erste Schritt der Dialog. Und jetzt bin ich zum Handeln aufgerufen. Die Dinge sind nicht in Ordnung. Es gibt keine Gerechtigkeit und deshalb gibt es auch keinen Frieden. Die Situation muss sich ändern.
Familie stammt ursprünglich aus dem Dorf Al-Kubeiba, deren Bevölkerung 1948 gewaltsam vertrieben wurde. Meine Geschichte und das Leiden meiner Familie beginnt in diesem Jahr. Meine Familie lebt in einem der schönsten palästinensischen Dörfer, aber als Folge des Krieges flohen alle Bewohner des Dorfes, außer meinem Großvater. Er weigerte sich zu fliehen. Infolgedessen wurde in seinem eigenen Haus erschossen. Danach zog meine Familie in die palästinensische Stadt Hebron, weil die nächstgelegene Stadt zu Al-Kubeiba war, immer in der Hoffnung, eines Tages in ihr Dorf zurückkehren zu können. Doch dazu kam es nicht und in den folgenden Jahren verschlimmerte sich unser Leid nur noch. 1967 wurde meine Familie zum zweiten Mal vertrieben. Diesmal flohen sie nach Jordanien, und versuchten sich dort ein neues Leben aufzubauen. 1971 wurde ich geboren und öffnete meine Augen in ein Land, das nicht mein eigenes war. Bald darauf schlossen sich zwei meiner Onkel den palästinensischen Befreiungskräften, PLO, im Libanon an. Und meine Mutter beschloss, nach Palästina zurückzukehren. Wir zogen in ein Flüchtlingslager in der Nähe von Bethlehem. 1982 marschierte die israelische Armee in den Libanon ein und einer meiner Onkel wurde getötet. Mein anderer Onkel sah ihn sterben und war für immer traumatisiert. Als wir von dem Massaker an Jabra und Shatila, zwei palästinensischen Flüchtlingslagern in Libanon, erfuhren, trauerten wir 3 Tage lang. 3000 Palästinenser wurden innerhalb von 24 Stunden getötet. In unserem Lager eskalierten die Demonstrationen und Steinwürfe gegen die israelischen Soldaten und Siedler. Als wir aufwuchsen, gab es täglich mehr als 10 gewalttätige Demonstrationen vor unserem Haus. Jedes Mal, wenn Steine auf die Soldaten geworfen wurden, betraten die Soldaten unser Haus und kontrollierten alles, auch uns. Meine Mutter, meine Geschwister und mich. Sie haben uns fast täglich geschlagen und uns Angst eingejagt. Sie beschimpften meine Mutter mit allen möglichen schrecklichen Namen. Ich fragte sie, warum sind diese Soldaten hier? Warum haben wir keine Armee, die uns beschützt? Warum können wir nicht in unser Heimatdorf zurückkehren? Ich hatte viele Fragen, aber meine Mutter gab mir nur eine Antwort. Die israelische Armee besetzt und kontrolliert das palästinensische Volk. Die Jahre vergingen und 1987 begann die erste Intifada. Ich beteiligte mich an der Intifada, indem ich Steine warf und bei den Straßenblockaden half. Ich wollte mich an den Soldaten rächen, die meine Mutter und mich gedemütigt hatten. Das war meine Art, meine Wut zum Ausdruck zu bringen. Ich gehörte zu den aktivsten Demonstranten im Flüchtlingslager und wurde bald zu einem der Anführer bei den Demonstrationen. Mehr als einmal wurde ich als junger Teenager von scharfen Kugeln getroffen. Schließlich wurde ich von der Armee gefasst und für 6 Monate in Verwaltungshaft genommen. Kurz nach meiner Entlassung verließ mein 14-jähriger Bruder, der nur 2 Jahre jünger war als ich, unser Haus, um unseren Onkel zu besuchen. Es war Abend, nach Ausgangssperre. Auf dem Weg dorthin überraschten mehrere Soldaten meinen Bruder. Er bekam große Angst und rannte davon. Die Soldaten rannten hinter ihm her und erschossen ihn. Es war ein Dumm-Dumm-Geschoss, dessen Körper in kleine Teile explodiert und den Körper von innen heraus zerstört. Ich brachte die Leiche meines Bruders vom Krankenhaus zurück in unser Lager in Bethlehem. An diesem Tag verlor ich nicht nur meinen Bruder, sondern auch für immer das Lächeln meiner Mutter. Die Jahre vergingen und die zweite Intifada begann mit den Bombenanschlägen in Israel. Eines Tages kam ich nach Hause und sah meine Mutter und meine Brüder um den Fernseher versammelt. Es hatte einen Bombenanschlag auf einen Bus gegeben, bei dem viele Menschen starben. Sogar Kinder wurden getötet. Meine Mutter weinte. Ich fragte sie, warum weinst du, Mama? Das sind doch Israelis, die getötet wurden, nicht wir. Sie sah mich an und sagte, diese Kinder, die getötet wurden, haben Mütter. Und diese Mütter werden die gleichen Gefühle und den gleichen Schmerz empfinden, den wir durchgemacht haben. Die Tränen einer palästinensischen Mutter sind nicht anders als die Tränen einer israelischen Mutter. Blut hat nur eine Farbe. Ich traf Combatants for Peace zum ersten Mal während der gemeinsamen israelisch palästinensischen Gedenkfeier. Ich war erstaunt zu sehen und zu hören, was sie taten. Bald schloss ich mich der Bewegung an und wurde Aktivist. Heute kämpfe ich weiter für die Freiheit meines Volkes, aber ich tue es friedlich.
Verteidigt haben. Ich wusste, eines Tages würde ich aufgerufen werden, in ihre Fußstapfen zu treten. Uns wurde gesagt, dass wir überall von Feinden umgeben seien und uns selbst verteidigen müssen. Es war eine Ehre, in der Armee zu dienen. Mir war klar, dass ich beschützt worden war. Und nun war ich an der Reihe, das Heimatland, das ich so liebe, rückhaltslos und furchtlos zu schützen. Nach einem Jahr Wehrdienst und Kampftraining meldete ich mich zum Aufklärungszug der Nahal-Brigade und diente in Gaza und südlich des Berges Hebron. In Gaza gab es eine klare Grenze und für mich als junger Mensch war es ganz einfach. Hier sind die Guten, dort die Bösen. Eines Tages bekamen wir einen Befehl, es sollte einen Protest am Grenzzaun von Gaza geben und wir sollten den Zaun verteidigen. Zuerst hieß es, wir sollten Tränengas abfeuern. Aber wenn die Demonstranten sich nicht zurückziehen würden, sollten wir ihnen in die Beine schießen. Als wir in der Nacht zu unserem Stützpunkt zurückkehrten, hörten wir die Nachrichten. Einige Demonstranten waren erschossen worden, drei hatten ihre Beine verloren und einer war auf der Stelle tot. Ich blickte in die Augen meines besten Freundes und wusste, dass er jemand getötet hatte. Ich wusste nicht, wie ich das verarbeiten sollte. Und bis heute haben wir noch nie darüber gesprochen. Als nächstes wurden wir südlich von Hebron im Westjordanland verlegt. Ich hatte zu tun mit Verhaftungen, mit Verfolgungsjagden auf Palästinenser, die versuchten, ohne Genehmigung nach Israel einzureisen, mit Unterdrückung von Demonstrationen, Kontrollpunkten, Durchsuchungen und Behinderung medizinischer Versorgung. All das ging mit dem Gefühl einher, dass sowohl mein Kommandant als auch die Politiker nichts taten, um diese Realität zu ändern. Aber meine Freunde und ich wollten nicht riskieren, als Nächste verhaftet zu werden. Jeder akzeptierte die Realität als ob sie vorherbestimmt wäre. Menschenrechtsverletzungen durch die Soldaten waren an der Tagesordnung. Und unsere Befehle waren oft unklar. Wenn der Soldat ein netter Kerl war, konnten die Palästinenser, die wir verfolgten, unversehrt nach Hause zurückkehren. Aber wenn der Soldat hasserfüllt oder wütend war, konnten Autos von Zivilisten zerstört oder unschuldige Menschen von den Soldaten mit verbundenen Augen mitten in der Wüste zurückgelassen werden. Meine Zuversicht und mein Glaube an unser Handeln begann zu wanken. Von Tag zu Tag, von Aktion zu Aktion, hatte ich das Gefühl, dass der Auftrag, das Land zu schützen, bedeutete, die Prinzipien zu verraten, mit denen ich in eben diesem Land aufgewachsen und erzogen worden war. Ich war immer noch aktiver Soldat, als ich beschloss, mich mit palästinensischen Zivilisten zu treffen, die sich unter der Woche unter meiner Militärherrschaft beugen mussten. Ich ging ohne Uniform und ohne Waffen, damit sie nicht wussten, dass ich Soldat bin, damit ich sie nach ihrer Geschichte fragen konnte und sie meine hören konnten. Nach einer E-Mail mit dem Betreff Interesse an einer Aktivität hatte ich die Gelegenheit, diese Gespräche mit Bewohnern von Susia und später mit anderen Mitgliedern der palästinensischen Bewegung zu führen. Zum ersten Mal nach 2,5 Jahren Kampfdienst hatte ich das Gefühl, den effektivsten Weg gefunden zu haben, um meinen Wunsch zu erfüllen, einen Beitrag für mein Land zu leisten. Durch Zuhören und aufrichtige Umsetzung von dem Gebot, liebe deinen Nächsten. Diese Begegnungen und Gespräche sowie die gemeinsamen Aktivitäten sind für die Förderung des Friedens viel wirkungsvoller als alle Einsätze, an denen ich während meines Dienstes teilgenommen hatte. Ich habe meinen Weg gefunden für ein demokratischeres, gerechteres, sichereres und schöneres Land zu kämpfen. Als ich mich Combatants for Peace anschloss, fand ich palästinensische Partner, die genau wie ich Sicherheit und Frieden für uns und unsere Kinder wollen. Diejenigen, die einst Feinde waren, wurden im Handumdrehen zu Partnern und zu einer zweiten Familie. Von diesem Moment an versprach ich mir die gleiche Zeit, Energie und Mittel, die ich in den Armeedienst investiert hatte, nun in den Versuch zu investieren, Frieden zu schaffen.
Palästinensische Flagge auf unserem Spielplatz hisste. Wir fühlten uns nie sicher. Wir rannten immer vor Jeeps weg, um den Soldaten zu entgehen, die uns schlugen. Unsere Häuser wurden gestürmt und Kinder wurden getötet. Im Alter von 12 Jahren nahm ich an einer Demonstration teil, bei der ein Junge von einem Soldaten erschossen wurde. Ich sah zu, wie er vor meinen Augen starb. Von diesem Moment an entwickelte sich ein tiefes Bedürfnis nach Rache. Ich schloss mir eine Gruppe an, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Katastrophe, die über unsere Stadt hereingebrochen war, zu beseitigen. Wir nannten uns Freiheitskämpfer, aber die Außenwelt nannte uns Terroristen. Zunächst warfen wir nur Steine und leere Flaschen. Aber als wir in einer Höhle auf ein paar weggeworfene Handgranaten stießen, beschlossen wir, sie auf die israelischen Jeeps zu schleudern. Zwei von ihnen explodierten, aber niemand wurde verletzt. Wir aber wurden gefasst und 1985, im Alter von 17 Jahren, wurde ich zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gefängnis wurden wir von den anderen Gefangenen wie Helden behandelt. Aber unsere Gefängniswärter lehrten uns, wie man weiter hasst und Widerstand leistet. Am 1. Oktober 1987 waren 120 von uns, alle Teenager, darauf, in den Speisesaal zu gehen, als plötzlich der Alarm losging. Dann erschienen über 100 bewaffnete Soldaten, befahlen uns, uns nackt auszuziehen. Sie schlugen uns, bis wir kaum noch stehen konnten. Ich wurde am längsten festgehalten und am härtesten geschlagen. Was mir auffiel war, dass alle Soldaten ein Lächeln im Gesicht trugen. Sie schlugen uns ohne Hass, denn für sie war dies nur eine Übung und sie sahen uns als Objekte. Aber während ich geschlagen wurde, erinnerte ich mich an einen Film über den Holocaust, den ich im Jahr zuvor gesehen hatte. Damals hatte ich mich zuerst gefreut, dass Hitler 6 Millionen Juden getötet hatte. Ich erinnere mich, dass er mir wünschte, er hätte sie alle umgebracht, denn dann wäre ich nie ins Gefängnis gekommen. Aber einige Minuten nach Beginn des Films muss ich weinen und war wütend darüber, dass Juden in die Gaskammern getrieben wurden, ohne sich zu wehren. Wenn sie wussten, dass sie sterben würden, warum haben sie dann nicht geschrien? Es war das erste Mal, dass ich Mitgefühl mit der anderen Seite empfand. Der Vorfall mit den Soldaten machte mir klar, dass wir unsere Menschlichkeit bewahren müssen, unser Recht zu lachen und unser Recht zu weinen, um uns selbst zu retten. Langsam wurde mir auch klar, dass die israelische Unterdrückung auf den Holocaust zurückzuführen war und ich beschloss, zu versuchen zu verstehen, wer die Juden waren. Dies führte zu einem Gespräch mit einem Gefängniswärter. Die Wärter hielten uns alle für Terroristen und wir hassten sie, aber dieser Wärter fragte mich, wie kann jemand, der so ruhig ist wie du, ein Terrorist werden? Ich antwortete, nein, du bist der Terrorist. Ich bin ein Freiheitskämpfer. Er glaubte wirklich, dass wir die Palästinenser, die Siedler waren, nicht die Israelis. Ich sagte, wenn sie mich überzeugen können, dass wir die Siedler sind, dann werde ich das vor allen Gefangenen erklären. Das war der Beginn eines Dialogs und einer Freundschaft. Wir entdeckten viele Gemeinsamkeiten und einige Monate später sagte der Wärter, er verstehe jetzt, dass wir nicht die Siedler seien. Er wurde sogar ein Unterstützer des palästinensischen Kampfes. Von da an behandelte er uns immer mit Respekt. Als ich sah, wie sich dieser Wandel durch Gespräche und ohne Gewalt vollzog, wurde mir klar, dass der einzige Weg zum Frieden in der Gewaltlosigkeit liegt. Als er entlassen wurde, war das die Zeit des Osloer Abkommens und es gab eine große Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung, aber es kam nie dazu. 2005 begannen einige von uns, die an Gewaltlosigkeit glaubten, sich heimlich mit ehemaligen israelischen Soldaten zu treffen. Wir trafen uns als wahre Feinde, die sprechen wollten. Die Israelis weigerten sich zu kämpfen, nicht um des palästinensischen Volkes willen, sondern um der Moral ihrer Gesellschaft willen. Auch wir handelten nicht, um israelische Leben zu retten, sondern um unsere Gesellschaft vor weiterem Leid zu bewahren. Erst später empfanden wir beide eine Verantwortung für das jeweilige Volk des anderen. Meine Geschichte hat noch eine viel dunklere Seite. Am 16. Januar 2007 wurde meine 10-jährige Tochter Adir von einem Mitglied der israelischen Grenzpolizei kaltblütig erschossen. als er mit einigen Klassenkameraden vor ihrer Schule stand. Es hat 4,5 Jahre gedauert, bis ich vor dem Zivilgericht beweisen konnte, dass meine Tochter mit einem Gummigeschoss getötet worden sei. Mein Ziel war es, den verantwortlichen Soldaten vor Gericht zu bringen. Aber der oberste Gerichtshof entschied nach 4,5 Jahren, dass es keine Beweise gibt und schloss die Akte 4-mal. Ich glaube an Gerechtigkeit und viele hunderte meiner israelischen und jüdischen Brüder in aller Welt unterstützen mich. Ich will diesen Mann vor Gericht bringen, weil er meine 10-jährige Tochter getötet hat. Nicht, weil er Israeli ist und ich Palästinenser, sondern weil mein Kind weder ein Kämpfer noch ein Fatah oder Hamas-Mitglied war. Damit es eine Versöhnung geben kann und ich an Vergebung denken kann, muss Israel solche Verbrechen anerkennen. Die Ermordung von Abel hätte mich auf den einfachen Weg des Hasses und der Rache führen können. Schließlich war es ein israelischer Soldat, der meine Tochter erschossen hat. Aber 100 ehemalige israelische Soldaten haben in ihrem Namen einen Garten an der Schule angelegt, in der sie ermordet wurde.
Meine Familie zu Hause retten konnte. Während unserer Ausbildung sagte uns mein Kommandant, dass wir während unserer Dienstzeit unweigerlich in einen Krieg geraten würden. Ich erinnere mich, dass ich dachte, 1948, 67, 73, erste Intifada, zweite Intifada. Mir wurde klar, dass ich immer wieder mit dem Krieg konfrontiert werden würde, zuerst jetzt als Soldat und dann später in der Reserve. Wenn wir diesen Kreislauf nicht stoppen, werden meine Kinder und ihre Kinder alle paar Jahre mit Krieg konfrontiert werden. Wenn ich versuche, ein Ereignis zu benennen, das etwas in mir ausgelöst hat, dann war es wohl eine unserer Operationen in der Gegend von Nablus. Während des Einsatzes drang unser Team wie üblich gewaltsam in das Haus einer Familie ein, um eine Verhaftung vorzunehmen. Während sich die Scharfschützen vor den Fenstern niederließen, war es meine Aufgabe, die Familie zu bewachen. Es muss gegen 4 Uhr morgens gewesen sein und ich stand mit einer Waffe und einem Helm auf dem Kopf vor einer versteinerten Familie in ihren Schlafanzügen. Und in diesem Moment machte sich eines der kleinen Kinder in die Hose. Es war die Art von Moment, bei dem man lieber selber nicht dabei sein möchte. Weder ich, noch die Eltern, noch das Kind, das eigentlich zu alt war, um sich in die Hose zu machen. Aber der Schrecken, uns zu sehen, mich zu sehen, brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Auf dem Rückweg zum Stützpunkt an diesem Abend dachte ich über diesen Jungen nach und darüber, wie er einmal werden würde. Ich konnte nicht anders, als über diesen endlosen Kreislauf der Gewalt nachzudenken. Über den Jungen, der sich unweigerlich würde rächen wollen, und über meinen Sohn, der vielleicht in ein paar Jahren auf dem Weg sein würde, ihn zu verhaften. Es ist ein Jahrzehnt her, dass ich meinen Dienst beendet habe und der Junge ist jetzt wahrscheinlich 18 Jahre alt. Ich sehe sein Gesicht jedes Mal, wenn ich mich mit einer Gruppe junger Israelis treffe, die mit Competence for Peace auf Tournee gehen und kurz vor ihrer Einberufung stehen.
Der sich mit seinem Zeugnis durch uns vorher schon vorgestellt hatte, den er nach dem 7. Oktober geschrieben hat. Liebe Freunde, mein Name ist Jamil Al-Qassas. Ich bin ein palästinensischer Flüchtling. Meine Familie wurde 1948 von der israelischen Armee aus ihrem Dorf vertrieben. Die aktuellen Szenen, in denen Palästinenser aus ihren Häusern in Gaza vertrieben werden, erinnern mich an diese Vertreibung, an die Nakba von 1948. Ich bin im Flüchtlingslager Jeshi aufgewachsen. Während der ersten Intifada im Jahr 1987 war ich der Härte der Besatzung ausgesetzt. Unser Haus wurde mehrmals am Tag von der israelischen Armee durchsucht, weil es in der Nähe der Hauptstraße lag. Ich dachte, meine Kindheit sei hart gewesen, bis ich sah, was die Kinder in Gaza in den letzten Monaten erlebt haben. Unablässiges Bombardement, kein sicherer Ort, kein Gefühl der Sicherheit. Ich habe durch den Konflikt meinen Bruder, meine Mutter und viele Freunde verloren. In der ersten Intifada war ich ein erbitterter Kämpfer, aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, das Bild aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Ich habe gelernt, dass Gewalt Gewalt erzeugt und Rache erzeugt Rache. Die Ereignisse des 7. Oktober haben mich sehr verletzt. Ich verstand nicht, was da geschah. Die Nachrichten kamen wie ein Blitzschlag. Ich saß vor dem Fernseher, stand unter Schock und wusste nicht, wie ich mich verhalten und mit meinen israelischen Freunden weiter kommunizieren sollte. Zum ersten Mal war ich als Palästinenser nicht das Opfer. Später dann begann Israels rachsüchtige Militäraktion gegen den Gazastreifen und die Zahl der Todesopfer auf beiden Seiten nahm zu. Wir, Palästinenser und Israelis, trauern gemeinsam. Als wir nach den tragischen Ereignissen zum ersten Mal bei Zoom zusammenkamen, konnte ich spüren, dass hier echte Empathie herrscht. Wir machen eine schwierige Zeit durch, aber wir halten die Flamme der Hoffnung am Leben. Und ich bin stolz auf unsere Gemeinschaft von Aktivisten, die alle wie ein einziges schlagendes Herz handeln. Sie alle stehen in dieser Krisenzeit solidarisch füreinander ein. Unsere Gemeinschaften durchleben eine schwierige, emotionale, psychologische und wirtschaftliche Zeit. Seit dem 7. Oktober wurden etwa 200.000 Israelis vertrieben und über 1 Million Palästinenser, das heißt über 65% der Bevölkerung des Gazastreifens, sind nun Binnenvertriebene innerhalb dieses Landes. Unsere Aufgabe ist es, unsere Gemeinden so weit wie möglich zu unterstützen, und wir stehen vor vielen Herausforderungen. Die Stimmen, die zu Hass, Wut, Rache aufrufen, sind sehr laut. Aber Combatants for Peace wird nicht aufhören, aufzurufen und zu zeigen, dass es einen anderen Weg gibt. Wir werden die Hoffnung nicht verlieren. Wir arbeiten weiter für unsere kollektive Befreiung von Angst und Unterdrückung. Die Menschheit sollte sich über alle politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Interessen hinweg vereinen. Als Palästinenser und Israelis fordern wir einen Waffenstillstand, die Befreiung aller Geiseln im Gazastreifen und der palästinensischen Gefangenen in Israel sowie die Arbeit an einer dauerhaften politischen Lösung. Lassen Sie uns unsere Menschlichkeit und Moral bewahren und an ihr festhalten. Das ist alles, was wir haben. Unterschrieben in Solidarität.